Liebe Geschwister, wir schlagen die Bibel auf im Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Markus-Evangelium 1, Verse 12 und 13. Bevor wir sie lesen und ich kurz da einführe, möchte ich beten. Wir bleiben dazu sitzen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, Jesus, in aller Pracht und in aller Größe. Danke, dass die Schrift uns Zeugnis davon gibt, wer du bist und was du getan hast für uns. Dass sie uns in dieses Erlösungswerk hineinnimmt und deine Gnade sehen lässt. Danke für diesen treuen Zeugen. Danke für deinen Geist, der dieses Buch geschrieben hat, der es uns gegeben hat, damit wir diese Dinge sehen und erkennen und glauben können und somit ewiges Leben haben können. Danke, danke dafür. Und so bitte ich dich, Herr, auch, dass du durch deinen Geist uns die Augen öffnest, des Herzens, das, was wir beten und auch das, was wir glauben. Denn das, was da drin steht, übersteigt unseren natürlichen Verstand, übersteigt unsere Fähigkeit, Dinge zu sehen, sondern es muss geschenkt werden von oben, von dir und durch deinen Geist geöffnet und gelehrt sein. Und so lehre du uns heute, morgen, denn du bist unser Lehrer. Ich glaube das fest und ich bitte dich, Herr, gebrauche mich, gebrauche das Wenige, um viel zu machen, dass es dich verherrlicht und auch der Gemeinde Gnade schenkt, dem Hörenden Gnade schenkt und ausrüstet für das Leben hier in dieser Welt und uns vorbereitet auf das, was noch kommt, auf dein Kommen. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Liebe Geschwister, ich predige, wenn ich hier predige, im Markus-Evangelium und ich gehe Vers für Vers beziehungsweise Abschnitt für Abschnitt und heute wäre Markus Kapitel 1, die Verse 12 bis 13 dran. Hier geht es um die Versuchung Jesu. Im Markus-Evangelium ist es mit einem Abschnitt und hängt zusammen mit der Taufe Jesu, Verse 9 bis 13. Ich lese aber die Verse 12 bis 13 uns als Grundlage. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das ist der Text. Und wir haben gemerkt, oder ich will so sagen, ich möchte diesen Text, diese zwei Verse in zwei Schritten behandeln, heute, weil viele Gäste da sind und die sozusagen diesen Anmarschweg bis zu diesen Versen nicht mitgemacht haben, möchte ich etwas Grundlegendes anhand dieser zwei Versen mit euch besprechen. Etwas grundlegend, wie wir die Bibel lesen und was für Werkzeuge wir da brauchen, dass wir auch die Intention erfassen. Ich denke, dass diese zwei Verse eine gute Grundlage oder etwas Gutes, um das zu üben. Wie lesen wir eigentlich die Schrift? Und dann im zweiten Schritt, und da wird nicht heute sein, sondern in der nächsten Predigt, möchte ich dann die einzelnen Verse oder diese zwei Verse im Detail dann auch auslegen. Was meine ich darum? Was ist mein Anliegen? Wenn man gerade das Markus-Evangelium liest, merkt man, dass ja viele Details und viele Hinweise nicht drin vorkommen, die in den anderen Evangelien uns berichtet werden. Wir haben das bei der Taufe schon gesehen. Das ist sehr knapp, was Markus da uns berichtet. Und man ist sehr schnell in der Gefahr, sofort in Matthäus-Evangelium zu gehen, ins Lukas-Evangelium und bei Johannes nachzuschauen und zu schauen, was da gibt's ja mehr als das, was Markus schreibt. Es sind doch mehr Dinge passiert, die Markus uns berichtet. Und dann ist man sehr schnell in der Gefahr, daraus eine Geschichte zu machen, ein Evangelium daraus zu machen. So, Markus hat es nicht vergessen. Er hat auch nicht bewusst oder gesagt, nein, das ist nicht richtig, sondern er hat ganz bewusst Dinge geschrieben und ganz bewusst Dinge nicht geschrieben. Und wenn er hier bestimmte Dinge nicht erwähnt, hat das auch seinen Grund. Und dann dürfen wir an dieser Stelle nicht daraus ein Evangelium machen, wenn Gott durch Markus uns diese Passage so darstellt. Gerade bei der Versuchung Jesu ist es so, dass es sehr knapp. Verse 12 bis 13, wir sehen, der Geist treibt in die Wüste, wir wissen, der Teufel versucht ihn. Er ist irgendwie bei welchen wilden Tieren, mehr wissen wir auch nicht. Und die Engel dienen ihm, Punkt. Und dann tun wir es schon ein bisschen schwerer mit diesem Text. Und keine Frage, dann gehen wir lieber ins Matthäus-Evangelium. Schlag mal mit mir kurz das Matthäus-Evangelium auf. Matthäus-Evangelium Kapitel 4. Das sind 11 Verse, die uns berichtet werden über die Versuchung Jesu. Und das ist natürlich, das ist präzise, das ist genau, dann haben wir mehr Informationen. Und darum liebt man, meine ich, auch mehr das Matthäus-Evangelium oder andere als das Markus, weil da ist das Hager, der Mager, da fehlt so einiges an Informationen, die wir doch sehr gerne bräuchten. Im Matthäus-Evangelium, auch da lesen wir, dass der Geist ihn in die Wüste treibt, auch da lesen wir, dass es 40 Tage sind und dass der Teufel ihn versucht, aber da bekommen wir mehr Informationen. Er wird, wie, auf welche Art und Weise er versucht wird. Dreimal wird er versucht. Und dann lernen wir den Inhalt der Versuchung. Und dann lernen wir auch da, wie er dem Teufel widersteht, was er sagt und wie er ihm widersteht. Und dass der Teufel dann auch flieht und geht. Und diese Dinge, da bekommen wir weit mehr Informationen. Und wir lieben, ich sage mal das sehr pauschal, prüft euch selbst, wir lieben diesen Text mehr, weil wir da viel mehr praktische Tipps haben. Wenn wir in die Versuchung kommen, dann müssen wir so machen wie Jesus. Und dann gucken wir uns die Versuchungen an, welche Art der Versuchungen es gibt. Und dann wissen wir Lust der Augen und Begierde und all diese Dinge und die Welt und all diese Dinge. Und dann wissen wir, wir müssen mit dem Wort Gottes kommen und sagen, so steht geschrieben. So, und dann haben wir das gelesen und dann gehen wir nach Hause und sagen, okay, das müssen wir tun. Wir müssen der Versuchung widerstehen, wir müssen dem Teufel widerstehen und wir haben sogar ganz praktische 3 Tipps, 3 Anweisungen, wie wir der Versuchung zu widerstehen haben. Darum mögen wir solche Texte mehr, weil wir sie so lesen, in erster Linie, was sagt der Text zu mir, was ich tun und lassen muss. So lesen wir ganz oft die Bibel. Und wenn wir bei Markus sind und in Verse 12 und 13 lesen, dann fehlt das. Da können wir nicht viel damit anfangen, weil da steht ja nicht, was ich tun muss. Ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meiner Lebenspraxis zu tun? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Gut, ich weiß, Jesus wurde versucht. So, aber ich brauche ein paar Tipps. Ich brauche ein paar Hilfestellungen. Und darum kommt dieser Text und dieser Abschnitt etwas zu kurz. Man kann mit dem nicht viel anfangen. Und ich meine, dass Markus aber ganz bewusst das so schreibt. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, uns darauf auszurichten, wie wir die Bibel lesen können. Auch solche Stellen, wie tief sie eigentlich sind und worauf es eigentlich ankommt. Und ich möchte schon mal jetzt etwas behaupten. Denn die ganze Schrift, auch das Markus-Evangelium, auch im Matthäus-Evangelium, wo es uns so detailliert dargestellt wird, wie Jesus der Versuchung widerstand, geht es nicht in erster Linie darum, wie du der Versuchung zu widerstehen hast. Das ist nicht die Botschaft. Hier geht es nicht darum zu sagen, was musst du tun und was musst du lassen. Dazu ist die Schrift nicht gegeben worden. Dazu ist das Gesetz gegeben worden, damit du tust und hältst. Das Gesetz. Die Schrift, das das Gesetz beinhaltet, das ist ein Aspekt, ein Teil der Schrift, hat einen Zweck. Das Gesetz soll uns zu Christus führen und unsere Unfähigkeit zeigen, dass wir eben diese Dinge nicht tun und nicht lassen können. Aber die Schrift ist nicht mit diesem Zweck geschrieben worden. Die hat ein Anliegen, uns Christus vor Augen zu malen. Die hat ein Anliegen, uns zu zeigen, nicht was du tun und lassen musst, sondern was er getan hat. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und Markus schreibt diesen Abschnitt und zeigt, wer Jesus Christus ist und was er für dich und für mich getan hat. Das ist die Botschaft. Und darum ist es nicht so entscheidend, dass ich jetzt mit ein paar Tipps nach Hause gehe, sondern es ist entscheidend, dass ich erkenne und verstehe, in welcher Macht und Stärke Jesus Christus gehandelt und die Erlösung vollbracht hat und was er für dich und für mich alles getan hat. Und zu welcher Quelle und zu welchem Leben er dich berufen hat und welches Leben er dir geschenkt hat. Ich möchte das etwas entfalten. Ich möchte da wirklich mich begrenzen. Und am besten das so illustrieren. Ich zeige euch 1, 2 Stellen, von denen ich meine, die für mich so Schlüsselstellen sind. Einige Geschwister werden die kennen, deswegen werde ich auf die nicht zu tief eingehen. Nur kurz erinnern. Und dann werde ich das anhand eines Beispiels illustrieren. Und zwar eines von den beliebtesten Büchern der Schrift, das sind die Psalmen. Die Psalmen sind beliebt und gern gelesen. Warum? Weil sie so aus unserer Seele sprechen. Weil sie da in den Nöten, wo wir vielleicht nicht mehr beten können, die Gebete schon vorformuliert haben und wir in ihnen uns wiederfinden. Weil in den Psalmen wir Leid und Hoffnung und Leben und Tod alles sehen. Da können wir mitgehen. Und das ist irgendwie, als ob der Psalmist meine Seele und mein Herz kennt und das in eine wunderbare Art und Weise jetzt gebetet hat. Und dann finden wir uns da wieder. Und das ist nicht ohne Grund das beliebteste Buch überhaupt. Und im Neuen Testament wird aus keinem Buch so oft zitiert wie aus dem Psalmen. Und ich möchte anhand des Psalmen das kurz illustrieren, was ich damit sagen möchte. Geht man jetzt ganz kurz zuerst ins Johannesevangelium. Und ich hoffe, am Ende wird das Sinn machen, was das mit diesen zwei Versen zu tun hat. Am Ende vom Johannesevangelium gibt Johannes zum Beispiel auch ein Apostel an, warum er Dinge geschrieben hat, die er geschrieben hat. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 30 gibt er den Grund an, und das ist das Beste, was uns passieren kann, denn er sagt, warum er es schreibt. Da müssen wir nicht spekulieren, da müssen wir es nicht erfinden, er sagt es uns. Er schreibt Folgendes. Auch viele andere Zeichen, ab Vers 30, hat nun Jesus zwar vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also Jesus hat viel mehr gemacht, als das, was ich aufgeschrieben habe. Diese aber sind geschrieben, damit ihr tut, was ich euch sage. Damit ihr hält, was Jesus geboten hat. Damit ihr etwas lässt. Das schreibt er nicht. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Der Grund, warum die Bibel geschrieben ist, der Grund, warum die Evangelien geschrieben sind, auch Markus Evangelium, hat ein Ziel, Glauben zu wecken an den, der alles getan hat. Glauben zu wecken an Jesus Christus, an seine Vollmacht, an seine Kraft, an sein Erlösungswerk, an seine Größe. Sie malen Jesus vor Augen. Und so leid es mir tut, es geht dann nicht um dich. Nicht in erster Linie, was du tun oder lassen musst. Wenn wir so die Bibel lesen, Freunde, ganz ehrlich, wenn wir so die Bibel lesen, morgens, okay, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich brauche ein Wort für den Tag, was muss ich tun oder lassen? Wenn wir so die Bibel lesen und so auch leben als Christ, haben wir eine Religion der Selbsterlösung. Und unterscheiden uns nicht viel von anderen. Wenn es darum geht, was muss ich tun und lassen, dann haben wir eine Religion der Selbsterlösung. Das ist nicht Christentum. Das ist nicht Evangelium. Denn das Evangelium sagt, du kannst nichts tun. Ich allein werde es für dich tun. Ich habe es getan. Es ist vollbracht. Und das zu erkennen, das zu verstehen in aller Tiefe, in aller Größe, das im Glauben anzunehmen, darum ist dieses Buch geschrieben. Johannes sagt, damit ihr glaubt, nicht damit ihr tut, damit ihr glaubt. Das ist der Sinn, warum ich das Ganze geschrieben habe. Und Jesus formuliert das so. Und jetzt kommen wir zu diesem Text, Kapitel 5 im Johannesevangelium. Und das ist für mich eine meiner Lieblingsstellen. Manche wissen das, weil das für mich eine Schlüsselstelle ist. Die hat mir viel zum Nachdenken gebracht. Und ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich auch darüber gepredigt, ja, unter anderem über diese Stelle. In Kapitel 5, Vers 39 sagt Jesus Folgendes zu den Schriftgelehrten, Pharisäern, zu denen, die die Bibel so kannten wie kaum jemand anders und die alles daran gesetzt haben, alles zu tun, was da drin steht. Sie haben Rabbiner gehabt, Lehrer, die gesagt haben, okay, das musst du so verstehen, das musst du so machen, das musst du so umsetzen, das wäre so praktisch, ging bis dahin, wie man die Hände wäscht und das Essen zubereitet, ob man am Wochenende am Sabbat das Klopapier abreißen darf oder nicht. Ganz, ganz praktisch. Wie viel Stapel muss man machen, damit es reicht? So. Vers 39. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und ich behaupte, dass viele Christen diesen Satz bis dahin lesen würden und alle Ja sagen würden, behaupten würden, ja, das stimmt. Ihr erforscht die Schriften, wir erforschen die Schriften, weil wir meinen, in ihnen ewiges Leben zu haben. Klingt das gut? Das klingt sehr gut, ist aber falsch. Jesus sagt, es ist eure Meinung, denn ihr meint es, das Griechische betont, dass ihr, in der Elberfelder sieht man das in dem Kursiv geschrieben, das heißt, es ist eure Meinung, das ist eure Schau, was die Bibel ist. Ihr denkt, ihr erforscht sie und dann wisst ihr, was ihr tun und lassen müsst. Dann werdet ihr versuchen, es zu tun und zu lassen und dann bekommt ihr ewiges Leben. Weil das habt ihr ja hingeschafft. Von Jugend auf habe ich all das gemacht, Jesus. Was fehlt mir eigentlich noch? Bin doch ein guter Mensch. Und dann sagt Jesus, und sie betont wieder etwas, nämlich die Schrift. Und er sagt, ich sag euch, was die Schrift ist. Und sie ist es, die von mir zeugen. Und sie zeugen von mir. Die Schrift hat ein Ziel, ein Zeuge von Jesus zu sein. Die Schrift, oh, ich hoffe, ihr könnt mir da jetzt folgen, ohne mich sofort zu verurteilen und zu Ende zu hören. Die Schrift vermag dir kein ewiges Leben zu geben. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Die Schrift vermag dir kein Leben zu geben. Es Buchstabe kann dir kein Leben geben, aber was kann dir das Leben geben? Jesus, eine Person. Und wozu ist die Bibel da? Warum liebe ich sie so über alles? Weil sie mich zu Jesus bringt. Und dann sagt er, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ihr bleibt bei den Buchstaben, kommt nicht zu mir. Darum habt ihr kein Leben, keine Kraft. Aber die Bibel ist geschrieben, damit ihr mich erkennt und nicht, damit ihr euch erkennt. Nicht in dem Sinne, ja, was muss ich tun, um ein guter Mensch zu sein? Was muss ich tun, um Gott gefallen? Was muss ich tun, was muss ich lassen? Geht mal mit ganz kurz Kapitel 7 noch und dann gehe ich mit euch und mache euch ein Beispiel vom Schritt für Schritt. Ich habe noch ein paar Minuten, Schritt für Schritt. Kapitel 7, Jesus steht auf am Fest und sagt etwas. Eine liebe Schwester hat mir das als Ermutigung geschrieben und das ist mir so hängen geblieben, so eine wunderbare Verse. Vers 38, Kapitel 7, Vers 38 und 39, sagt Jesus Folgendes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das ist der Punkt. Wer an mich glaubt, nicht wer tut oder nicht, wer an mich glaubt, wie? So wie die Schrift etwas über mich gesagt hat, so wie die Schrift mich vorstellt, so wie die Schrift mich lehrt, so wie die Schrift mich vor euch vor Augen gemalt hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe, aus seinem Leben werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Leben wird entstehen, Kraft, Zeugnis. Dies aber sagte von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Er sprach, wer an mich glaubt, so wie die Schrift von mir redet und nicht wie er über mich denkt. Wer konform mit der Schrift über mich glaubt, an mich glaubt, zu dem werde ich mich stellen. Der Geist wird kommen, wird Wohnung nehmen und wird ihm Kraft geben für dieses Leben. Wie wichtig ist das, wenn wir die Bibel lesen, wir genau wissen, wie die Bibel Jesus uns vorstellt. Und wie wichtig ist das, wenn wir die Bibel lesen, Jesus darin finden. Denn das ist ihre Aufgabe, damit wir wissen, wie wir an Jesus glauben sollen. Die Juden, glaubten sie an den Schöpfergott, Freunde? Absolut. An den einen wahren Gott, an den wir auch glauben. Ja. An den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. An den Gott Jakob, Isaac, Abraham, Isaac und Jakobs. Wurden sie gerettet? Alle. Ist das der Glaube, der sie gerettet hat? Definitiv nicht. Dass sogar Jesus zu ihnen, ein paar Verse weiter, nämlich Kapitel 8, sagt, euer Vater ist der Teufel. Wenn euer Vater mein Vater wäre, würdet ihr an mich glauben. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr wissen, wer ich bin. Ihr wüsstet das. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Man kann die Bibel lesen, mit der Bibel in der Hand in die Hölle gehen, weil man darin Christus nicht findet und nicht die gute Nachricht, das Evangelium. Und das ist schon verständlich, wenn man das Alte Testament liest und es einen permanent verurteilt, was es aber eigentlich nicht sein dürfte. Umso schlimmer ist, wenn man das Neue Testament liest und es einen verurteilt. Wenn du die Bibel liest, verurteilt es dich oder schenkt es dir Hoffnung? Im Römer Kapitel 10, das mache ich noch, und dann gehe ich zum Psalmen. In Römer Kapitel 10 sagt Paulus Folgendes. Brüder, Vers 1. Das Wohlgefallen meines Herzens und meines Flehens für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Ich wünschte mir, dass alle von denen gerettet werden, von seinen Brüdern, das heißt von den Juden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Sie bemühen sich wirklich, wirklich sehr. Tun Dinge nicht. Essen Dinge nicht. Arbeiten, arbeiten nicht. Sie bemühen sich, die haben wirklich Eifer, wo man denkt, wow, das ist sehr konsequent, sehr gläubig, sehr fromm. Aber nicht mit rechter Erkenntnis, und das ist das Problem. Der Eifer, das ist nicht das Entscheidende. Die Erkenntnis ist das Entscheidende. Sie tun viele Dinge, aber sie begreifen das Entscheidende nicht. Sie haben keine rechte Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, das heißt, da sie nicht verstanden, auf welchem Weg Gott jemand rechtfertigt und ihre eigene aufzurichten trachteten, das heißt, die Gerechtigkeit aus eigener Kraft versuchten aufzurichten. Ich muss das tun, ich muss das lassen, ich muss das tun, ich darf das nicht, als Christ darf ich das, ich darf das, ich darf ich das, sonst liebt mich Gott nicht, sonst komme ich nicht in den Himmel. Haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen? Am Eifer lag es nicht. An der richtigen Erkenntnis lag es. Weil sie nicht verstanden, wie Gott uns Gerechtigkeit zurechnet, nämlich allein aus Glauben. Glückselig ist, wer gerade mitgesprochen hat. Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Weil sie nicht verstanden haben, wie man vor Gott dasteht. Was braucht man, damit Gott an einem Wohlgefallen hat? Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Nicht ohne Taten kann man Gott nicht gefallen. Ohne Glauben. Jetzt geht man in den Psalm. Ganz kurz ein Beispiel an den Psalmen. Wenn ihr die Bibel zumacht und in der Mitte aufschlagt, dann seid ihr bei den Psalmen. Wenn ihr eine komplette Bibel habt, das ist das Wichtige. Dann müsst ihr noch die Psalmen suchen. Wir starten Psalm 1. Ich nehme jetzt bewusst den Psalm 1, unsere Schule, unser Kindergarten. Wir lieben diesen Psalm überall. Die Christen lieben alle diesen Psalm, weil er so am Anfang steht und weil er so gut ist. Ich lese noch mal vor. Ich möchte anhand von diesem Psalm, Psalm 1, 2 uns zeigen, wie knapp kann man da vorbeischießen. Warum Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften und ihr meint darin Leben zu finden und ihr erkennt es eigentlich nicht, kommt nicht zu mir und habt kein Leben, habt keine Kraft. Warum sagt er, wie haben sie falsch gelesen? Und ich möchte euch das uns kurz zeigen, weil wir so schnell über die Schriftgelehrten, über die Juden schimpfen, wie konnten sie Jesus nicht erkennen, verleugnen, aber in vielen Dingen genau so leben, weil das menschlich ist, nicht jüdisch, menschlich. Glücklich der Mann, glückselig, freuen darf sich der zu beneiden oder gerettet, je nachdem, wie wir das Wort glückselig übersetzen. Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Rat der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wow. Das wär's. Alles, was wir tun, gelingt uns. Das wäre schön. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, der den Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also pass auf, wenn du den Rat dem Spötter folgst, den Weg betrittst und in seiner Mitte sitzt, wenn du nicht über das Wort Gottes nachsinnst Tag und Nacht, wenn du nicht gepflanzt bist an Wasserbächen, wenn du keine Frucht bringst, wenn du nicht Erfolg hast, immer, oh Mann, dann hast du kein Bestehen in der Gemeinde und dann vergehst du. Also was machen wir? Wir lesen diesen Text, gehen nach Hause und denken, oh, ich will ab jetzt Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen. Ich will nicht mehr schlafen. Und dann beginnen wir, und dann tags und dann nachts, und dann schlafen wir ein über dem Wort Gottes, haben ein schlechtes Gewissen, hab nicht durchgehalten Tag und Nacht. Freunde, nur ganz ehrlich, wenn Gott das wollte, hätte er uns nicht den Schlaf gegeben. Wir brauchen ein paar Stunden zu schlafen. Und das nur nebenbei, wenn ihr mal über dem Wort Gottes einschlaft, es gibt nichts Besseres als das. Es gibt nichts Besseres, als dass dein letzter Gedanke, mit dem du einschläfst, das Wort Gottes ist. So keine Angst, kein schlechtes Gewissen. Es gibt schlechtere Gedanken, mit denen man einschlafen kann. Okay? Das ist nicht der Punkt. Glücklich, zu beneiden, gerettet, ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Das heißt, er läuft vorbei an dem Weg und sieht diesen Weg. Er schaut mit Augen diesen Weg an und sagt, oh, das ist ein Weg der Gottlosen. Und dann, nachdem er das angeschaut hat, denkt er, mal schauen, dann will ich mal ihn ausprobieren. Irgendwie ist er halt verlockend aus. Und dann betritt er diesen Weg, nachdem er ihn angeschaut hat. Und nachdem er den betreten hat, gesagt, hey, das fühlt sich aber echt gut an, und bleibt er sitzen in diesem. Er bleibt in diesem und sagt, das gefällt mir, das will ich, da will ich bleiben. Stattdessen, er hat Lust. Das ist für uns christliche Ohren ein Fremdwort. Wir hätten gern Frömmigkeit hier drin oder Freudigkeit. Der Freudigkeit an Lust. Aber Lust, oh, der Lust hat am Wort Gottes. Der sagt, es gibt nichts Besseres für mich. Und darum Tag und Nacht. Freunde, wer von uns kann so leben? Wer hat so viel Lust? Wer sinnt über das Wort Gottes Tag und Nacht nach? Wer? Wer bringt Frucht immer? Und wem gelingt alles? Mir nicht. Euch? Ja, aber wenn es so ist, wenn ich das nicht bin und du das nicht bist, dann müssen wir uns halt anstrengen, um das zu sein, oder? Liebe Geschwister, und dann hören wir eine Predigt. So müssen wir sein. Daran hat Gott gefallen. Dann gehen wir und machen wir das. Wenn wir das tun, wisst ihr, was wir predigen? Gesetz. Und Jesus sagt, das ist genau die Art und Weise, wie die Schriftgelehrten, Pharisäer die Bibel gelesen haben. Und darum kommt ihr nicht zu mir. Denn wisst ihr, von wem hier die Rede ist? Wer ist der in den Psalm 1? Wer ist der glückselige Mann, dem alles gelingt? Jesus. Wer ist gepflanzt an Wasserbächen? Wer sind über Gottes Wort Tag und Nacht? Jesus. Welcher Baum bringt Leben? Er steht im Garten Eden und steht im Paradies, ein Garten. Er steht ein Baum in der Mitte, der Frucht bringt alle Monate. Wer ist dieser Baum? Jesus. Um wen geht's hier im Psalm 1? Wer wird uns am Anfang von dem Psalmen vorgestellt? Du oder ich oder der Mensch? Nein. Uns wird der glückseligste aller Glückseligen vorgestellt, Jesus Christus, der diesen Weg gegangen ist für dich und für mich, der dem Rat der Gottlosen nicht gefolgt ist. Er hat ihn nicht angeschaut und gesagt, hey, das ist sehr verlockend. Er ist auch diesen Weg nicht betreten. Er hat sich auch da nicht hingesetzt. Hat er nicht getan. Hat er nicht. Warum? Für dich und für mich. Weil ich guck's mir an. Und manchmal trete ich drauf. Und manchmal setze ich mich hin. Im Psalm 1 geht es nicht um Jesus. Luther hat gesagt, die Psalmen sind die Bibel in klein. Das heißt, die komprimierteste Version der ganzen Schrift, wenn du sagen kannst, ich habe nicht viel Zeit, ich habe auch nicht viel Platz, nimm die Psalmen und du hast die komplette Bibel. Das heißt, die Psalmen stellen... Oder ich will es mal so sagen, die Psalmen sind keine Sammlung eines Liederbuches. Das ist kein Ordner, kein Buch, wo man Lieder sammelt. Okay, was brauchen wir für Psalmen? Weihnachtspsalmen, Advent, Ostern, Lieder, dann ordnen wir das schön ein. Das sind nicht die Psalmen, das ist kein Liederbuch. Das ist Evangelium, das ist Botschaft, das ist Schrift. Und genauso wie bei Markus Evangelium und in allen, es ganz bewusst angeordnet und geschrieben mit einer Botschaft, nämlich uns wird vorgestellt in den Psalmen das Reich Gottes. Und wie Gott dieses Reich aufrichtet und durch wen er dieses Reich aufrichtet und was braucht es, um in dieses Reich hineinzukommen. Und wer kommt hinein, wer kommt nicht hinein und was sind die Grundlage des Reiches und was sind die Grundbegriffe des Reiches. Könnt ihr euch an die erste Bergpredigt erinnern, die Jesus dann gehalten hat im Matthäusevangelium und wie beginnt er sie? Glückselig sind. Und er entfaltete die Lehre vom Reich. Die Bergpredigt ist wiederum die Zusammenfassung von den Psalmen. Ich möchte euch das kurz in ein paar Minuten noch versuchen zu beweisen, dass es wirklich in Psalm 1 nicht um dich und mich geht und was musst du tun, sondern was Jesus ist und was er getan hat. Denn die Psalmen sind so aufgebaut. Psalm 1 und 2 bilden die Überschrift für das, was kommt. Und ich glaube, ab Psalm 40 oder 45, ja, Psalm 45, die restlichen 5 Psalmen, sind die Halleluja-Psalmen, ist der Abschluss. Und zwischen dem wird all das entfaltet, was Gott tut in seinem Messias, in dem Christus. Bis in Details, für wie viel er verkauft wird, verleugnet wird. Alles wird entfaltet. Und am Ende steigert sich das Ganze zu diesem Hymnus, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Lobet den Herrn. Halleluja. Wenn das wahr ist, wenn das sein Reich ist und wenn das ist, was er für uns getan hat, dann preist ihn dafür. Das sind die Psalmen. Und die Psalm 1 und 2 gehören zusammen. Wisst ihr warum? Schaut mal Psalm 1, Vers 1 und Psalm 2, Vers 12. Ich lese nochmal Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Das ist die Klammer. Psalm 1 und 2 gehören zusammen und werden zusammengefügt mit dem glückselig. Am Anfang und am Ende. Sie gehören zusammen. Denn wer ist dieser Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt? Wer ist der gepflanzt ist? Wer ist der Frucht bringt? Wem gelingt alles, was Gott will? Psalm 2, Vers 1. Jetzt wird er uns vorgestellt. Jetzt wird uns gesagt, wer ist er? Und ich lese es euch vor. Warum toben die Nationen und sind eitlis die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist dieser Gesalbte? Wird uns vorgestellt. Lasst uns reißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Die sagen, lasst uns loswerden, diesen Gesalbten. Wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Als ob ein Wurm, eine Ameise zu einem Mensch sagen kann, hey, du kannst über mich nicht herrschen. Du kannst mir nichts antun. Der Herr lacht, der thront, sagt, Mensch, was denkst du, wer du bist? Wenn ich einen Gesalbten schicke, dann ist es er. Wenn ich einen König einsetze, ist es er, ob du willst oder nicht. Und nur nebenbei, Freunde, dieser Spruch, nimm Jesus als deinen König an, ist absolut falsch. Denn er ist König, ob du ihn annimmst oder nicht, spielt keine Rolle. Die Frage ist nur, ob du ihn gegen ihn rebellierst oder nicht, weil das hat Konsequenzen. Aber er ist König. Man nimmt Jesus nicht für sein Leben an. Jesus, ich will, dass du der Herr bist. Er ist der Herr. Nur durch dein Gebet wird er doch nicht zum Herrn. Gott hat ihn gesalbt. Gott hat ihn eingesetzt. Er ist der Herr. Die Frage ist, ich hoffe, ich bin da sensibel genug. Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Und hoffentlich nehmen wir sie gerne auf. Und dann sagen sie zu der Frau Merkel, aber du hast mir nichts zu sagen, Frau Merkel. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Und dann gehen wir hin und sagen, bitte nehmt die Frau Merkel an als eure Regierungschefin. Und nur dann Das ist doch absolut. Entweder sie ist das, und das hat Konsequenzen, ob ihr euch hier unterwerft oder nicht, ob ihr bleiben dürft oder nicht. Aber nun, dass sie sagt, oh, Frau Merkel, Sie sind auch unsere Bundeskanzlerin. Dadurch wird sie nicht mehr Bundeskanzlerin. Versteht ihr das? So ist es mit dem Herrn der Herren, den Gott eingesetzt hat. Er ist der Herr. Die Frage ist, ob du, wie du deine Knie vor ihm beugen wirst. Als dein Erlöser oder nicht? Das ist die einzige Frage. Aber er ist der Herr. Der Herr spottet, er lacht über sie. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Hab doch ich meinen König auf Zion, meinem heiligen Berg, geweiht. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt machen. Er hat zu mir gesprochen, nämlich Jesus sagt über, dass Gott zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wer ist dieser eine glückselige Mann? Er ist der Gesalbte, er ist der Sohn Gottes. Er wird uns vorgestellt, er ist der Sohn Gottes. Als Jesus sich hat taufen lassen, was kam aus dem Himmel für eine Stimme? Das ist mein lieber Sohn. Wisst ihr, wer hier gerade ist? Vers 8. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz der Erden der Erde. Wer gibt Jesus alle Enden der Erde? Der Teufel? Gott. So viel zu versuchen. Vers 9. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt weise, verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht ihm mit Zittern. Das heißt, betet ihn an. Dienen heißt anbeten, verherrlichen. Vers 12. Wen sollen wir jetzt nun küssen? Das heißt, wessen Füße, wessen Herrschaft sollen wir annehmen? Küsst den Sohn. Denn er ist der Einzige, der diesen Weg gegangen ist und das vollbracht hat, was der Vater möchte. Den Rat der Gottlosen nicht betreten, nicht angeschaut, nicht betreten, nicht drin gesessen. Er ist der Einzige. Küsst ihn, nehmt ihn an. Und darum glückselig alle, die sich bei ihm bergen, weil er das ist und das getan hat, was Gott von dir und von mir erwartet. Du und ich niemals zu tun vermögen. Wie viel wir uns auch anstrengen, wie viel Fleiß wir auch aufbringen, wie fromm wir auch sein mögen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott sucht, auch nicht einer. Psalm 1, um wen geht's? Um Jesus. Geht's in dem Psalm, was wir zu tun haben? Nein, was wir zu glauben haben. Nein, an wen wir zu glauben haben? An den Sohn. So kann man die Schrift lesen. Und es kann sehr fromm klingen und sehr christlich. Aber wenn wir die Bibel lesen und nicht sehen, ihn erkennen, was er für uns getan hat, sondern nur sehen, was wir für ihn tun müssen, dann haben wir das Evangelium nicht erkannt. Oder zu diesem Augenblick sehen wir es nicht. Wenn das uns verurteilt, als das uns die gute Nachricht groß macht, dann lesen wir die Bibel aus den Augen des Gesetzes. Und ich will so aufhören. Ich schlage noch mal einen Galaterbrief auf. Mit dem Galaterbrief will ich aufhören. Ich sage das jetzt Galaterbrief und dann lese ich noch mal Markus euch vor und sag, was euch in der nächsten Predigt erwartet, damit ihr merkt, wir sind bei Markus. Galater Kapitel 3, Vers 1 bis 14. Unvollständige Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er das aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Wenn Gott unter euch wirkt, tut er, weil ihr bestimmte Dinge tut und lasst oder weil ihr glaubt? Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigt würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Die Schrift hat das schon dem Abraham verkündigt. Wann? 1. Mose, Kapitel ab 12. Mindestens da können wir schon erkennen. Vers 9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit den Gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Lebens, des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Verflucht ist der, der nicht alles tut. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Aus Glauben, dass Jesus alles vollbracht hat. Er hat das Gesetz gehalten, was du und ich nicht halten kannst. Und er ist den Tod gestorben, den du und ich verdient hätten. Das ist, was wir glauben. Das ist unsere Gerechtigkeit und nicht weniger und nicht mehr. Markus zu und dann ist Schluss. Markus Kapitel 1, ich lese ab Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und sogleich treibt er ihn im Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von den Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten, verherrlichten ihn. Hier geht es nicht darum, wie du und ich der Versuchung widerstehen. Hier geht es darum, um zu sehen, wer Jesus Christus ist. Wenn die Engel ihm dienen und er dem Satan widerstand, wer ist er? Der Sohn. Gott. Denn wer von den Menschen kann dem Satan widerstehen? Wer kann bei den wilden Tieren sein? Wem dienen die Engel und beten an? Hier gibt es nur einen, der Sohn Gottes. Nachdem Johannes ihn bestätigt hat als der Sohn Gottes, hat ihn auch der Vater bestätigt als Sohn Gottes. Und wisst ihr, wer ihn hier jetzt auch noch bestätigt als Sohn Gottes? Die Engel. Hier geht es nicht um uns, wie wir der Versuchung widerstehen, denn wir können es nicht. Ohne ihn können wir es nicht. Hier wird uns der vorgestellt, der als Einzige in allem versucht wurde, doch ohne Sünde. Den stellt uns Markus vor. Glückselig ist der, der ihn sieht. Der glaubt. Nicht glückselig ist der, der tut. Glückselig ist der, glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen.